Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Hey, vielen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für mich für eine Freude ist, hier zu sein. Ich könnte so viel sagen über diese Church, was sich gehört zu sagen am Anfang, wenn man irgendwo zu Gast ist und wie schön es hier ist und was für ein tolles Worship-Team, was für ein Gebäude. Und es wäre alles wahr, es wäre alles Wahrheit. Ich könnte über Antonio und Alina sagen, wie sehr ich sie liebe und dass, wenn ich hier wohnen würde, dann wären wir so und würden zusammen Urlaub fahren und alles möglich. Und es wäre auch absolut wahr. Aber was mich heute so berührt hat, ist einfach zu sehen, dass das eine Kirche ist, wo der Geist Gottes wohnt und dass es eine Kirche ist, die nach dem Herzen Gottes gebaut wird. Und das sagt so viel mehr über eure Pastoren als alles andere an Abläufen und Musik und Professionalität, sondern das ist das, was mich wirklich dazu bringt, dankbar zu sein, heute hier sein zu dürfen. Wenn ihr... Wenn ihr jemals so einen Moment haben solltet, nicht, dass es so ist, wo ihr denkt, oh, unser Pastor macht sowas und sowas und bei anderen Kirchen ist so, will ich dir sagen, du bist in einer Kirche, die nach dem Herzen Gottes gebaut wird und das ist das Beste, was dir passieren kann und der beste Pastor, die beste Pastorenfrau, die du haben kannst, sei also, ja, sei dankbar. Ihr merkt schon, ich bin Fangirl Nummer 1. Ja. Okay, heute spannendes Thema. Das Thema heute heißt Esther, lebe deine Bestimmung. Ich finde es aus vielerlei Hinsicht ein krasses Thema, auch gerade für so den heutigen Tag, den Muttertag. Zum einen denke ich, dass wir in Zeiten leben, wo die Gesellschaft es einem wirklich schwer macht, eine gesunde Rolle der Frau einzunehmen. Wir sind in Zeiten angelangt, wo man keine politisch korrekte Antwort in der Öffentlichkeit mehr verfassen kann zu der Frage, was ist eigentlich eine Frau? Du wirst es nicht beantworten können, ohne Riesenärger zu kriegen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir als Kirche wieder aufstehen und eine Stimme dafür werden, wie Gott sich Frauen gedacht hat und wie er uns geschaffen hat. Und dass wir nicht schwach sind und nicht unterdrückt werden, sondern dass wir stark sind, dass eine Berufung auf uns wartet, dass wir begabt sind, aber das machen wir unter der Flagge von Jesus Christus und nicht unter der Flagge vom Feminismus. Und deswegen glaube ich, wird es Zeit, dass wir aufstehen. Und zum anderen auch hier vielleicht auch gerade für alle Mütter oder auch für Frauen, aber natürlich auch für Männer, denn sie haben ja genauso eine Bestimmung in ihrem Leben. Wenn du dich manchmal so fragst und dich das bewegt, was kann ich eigentlich tun? Was hat Gott eigentlich mir schon gegeben? Ja, es gibt Menschen, die haben so krasse Talente, die können so krasse Sachen machen und die bewegen wirklich was in der Welt, aber wer bin denn schon ich? Ich bin halt zu Hause oder ich bin Mama, ich kann nicht dies und ich kann nicht das. Ich kann dir sagen, heute, diese Botschaft ist für dich. Ich möchte gern direkt reinstarten. Es wird so ein bisschen sein, ich wünschte, ich dürfte einen Kinofilm drehen über Esther. Und dass wir das so ein bisschen uns die Geschichte angucken werden, als ob es auch so ein bisschen so ein Film wäre, damit wir so ein bisschen verstehen, wie es ist. Manche Dinge, die ich sage, werden so mein Kopfkino sein. Aber ich werde euch dann vorwarnen. Ich sage dann immer, Achtung, das steht so nicht in der Bibel. Das ist, wie Mia sich das vorstellt. Ist cool? Ja, natürlich ist das cool. Okay. Und zwar, was ist passiert? Wir starten mit ganz am Anfang. Da war dieser König, in manchen Übersetzungen wird er Xerxes genannt und das hat mich mal so ein bisschen aufhorchen lassen, weil ich habe schon mal einen Film geguckt mit einem König Xerxes. Ich schäme mich ein bisschen, aber ich sage es trotzdem, wer hat schon mal den Film 300 gesehen? Jawohl. Gut, für alle Mütter so, ach Schatz, sollen wir den heute Abend gucken? Nein. Wenn du empfindlich bist, dann nein. Aber wir können sehen, dass es Vermutungen gibt, dass dieser König tatsächlich dieser König Xerxes ist. Es ist nicht ganz belegbar, aber es hilft mir trotzdem in meiner Vorstellung, was war das für ein Mensch? Was war das für ein Mann? Er war sehr, sehr, sehr reich. Er war sehr mächtig und er war überhaupt gar kein Mann Gottes. Wir haben manchmal so eine Vorstellung von der Geschichte Esther, dass er so ein ganz, ganz lieber Mann war und die eine ganz, ganz tolle Ehe hatten. Aber so war es einfach nicht, sondern dieser Mann, wenn du an diesen Xerxes denkst, der war hart, der war brutal, der hatte viel Macht und der hatte auch viele Frauen und die moralischen Vorstellungen waren auch ziemlich weit weg von unseren. Und der hatte ein Fest mit seinen Kumpels in seiner Burg, die am Anfang des Buches Esther sehr lang beschrieben wird, wie prächtig und mächtig diese Burg gewesen ist. Und zur gleichen Zeit ist es hier in der Frauenburg, seine Frau Vasti. Die Schwaben sagen Vashti. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Fragen wir mal jemanden, der es weiß. Heißt es Vasti oder Vashti? Es ist ein Akzentproblem, glaube ich, oder? Vasti. So, die sitzt hier und der Mann ist da drüben und der denkt sich irgendwann so, ich habe so eine hübsche Frau, die möchte ich gern allen zeigen. Was ich persönlich eigentlich voll cool finde. Ich würde mir manchmal wünschen, mein Mann würde sowas denken. Und er ist so, ja, okay, ich werde sie schicken lassen, um euch zu zeigen, wie hübsch meine Frau ist. Und der Bote kommt bei der Frau an und sagt, komm bitte rüber, der König möchte angeben, wie schön du bist. Und sie denkt sich so, hä, auf gar keinen Fall werde ich da jetzt rübergehen. Was ist das für ein Sexismus, dass ich jetzt hier so auf meine äußeren Werte beschränkt werde? Ich werde auf gar keinen Fall hingehen, um mich denen zu zeigen. Sag ihm, spinnst du? Und der Bote, der geht wieder rüber und sagt, ja, sie kommt nicht. Und der König wird richtig sauer über diesen Ungehorsam von Vasti, sodass er sie als Königin absetzt und sich eine neue Königin suchen will. Was für Kriterien würde denn so ein König in seiner Frau suchen? Wir gucken mal rein in die Bibel. Esther 2, Vers 2. Man suchte für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susanne zusammenbringen, in das Frauenhaus, unter die Obhut Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Etwas später steht dann noch geschrieben, denn damit wurden die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. 6 Monate wurden sie mit Myrrheöl und 6 Monate mit Balsam und mit den Reinigungssalben der Frauen behandelt. Manchmal denken wir, so Superhelden oder krasse Menschen, die werden einfach so geboren. Und wenn uns manchmal so der Mut fehlt und wir da noch nicht sind, vielleicht hat Gott uns für so etwas nicht bestimmt. Die Geschichte von Esther, sie wird uns zeigen, dass sie auch nicht direkt immer mutig war. Deswegen heißt auch der erste Punkt, mutig sein ist ein Prozess. Wie ist Esther auf die Bildfläche geraten? Sie hatte einen Onkel, der hat für den König gearbeitet, der hieß Mordecai. Und der hat sie eingeschleust in diesem Prozess, der ein bisschen erinnert an Germany's Next Topmodel. Wir suchen die schönste Jungfrau im ganzen Land und hat sie da reingebracht, weil sie offensichtlich eine sehr schöne Frau war. Und ihr gesagt, erzähl niemandem, dass du Jude bist. Das ist ein Geheimnis und tue das, was die Aufseher dir sagen. Und wir sehen, dass sie das sehr wohl ernst genommen hat. Sie war nicht, so wie die erste Königin, ungehorsam, sondern sie war demütig und hat sich nicht auf ihre Schönheit verlassen oder sich gedacht, du Onkel, guck mich doch mal an. Ich habe das doch nicht nötig, hier irgendwie was zu tun, was die anderen mir sagen. Sondern sie hat tatsächlich sofort Gunst gehabt beim ganzen Personal, weil sie sich an die Dinge gehalten hat, die das Personal ihr gesagt und ihr auch vorgeschlagen haben. 6 Monate lang ist sie jeden Tag eingecremt worden. Die hatte geschmeidige Füße, wahrscheinlich kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ist nun in der Situation, vor den König gebracht zu werden. Die Frauen durften sich alle was vom König wünschen und es heißt in der Bibel, aber Esther wünschte sich nur, was der Aufseher ihr empfohlen hatte, sich zu wünschen. Alle Diener lieben sie, alle mögen sie und tatsächlich der König wählt sie aus als neue Königin an seiner Seite. So viel so zur ersten Szene unseres Films. Es gibt dann so einen leichten Kamerarüberschwenker zu einer ganz anderen Szene, die null im Zusammenhang steht mit dem, was bis jetzt passiert ist, aber für später mal eine wichtige Rolle spielen wird. Und zwar, Mordecai hat erfahren, dass zwei Leute einen Anschlag auf den König geplant haben. Und er hat Gesundheit. Er hat diesen Anschlag dann vereitelt und dem König Bescheid gesagt. Die zwei Jungs sind aus dem Game genommen worden. Und es wurde in die Chroniken eingetragen, Mordecai hat dem König schon mal das Leben gerettet. Nächste Szene. Nachher fügt sich alles zusammen und ihr werdet denken, was für ein grandioser Film. Und dann sammeln wir Geld, um diesen Film zu drehen. Ich sehe schon Antonio und Alina als Xerxes und Esther. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Okay. Eine neue Person betritt die Bühne. Das ist Haman. Jede Story braucht auch einen Bösewicht. Ich darf euch vorstellen, Haman ist unser Bösewicht und er hat echt ein hartes Ego-Problem. Es steht geschrieben tatsächlich, dass alle sich vor ihm verbeugt haben, wenn er in den Palast kam. Dabei ist er gar nicht der König. Und einer tat es nicht, und zwar war das Mordecai, weil er wollte sich nicht vor dem Mann verbeugen. Er verbeugt sich nur vor Gott. Das hat Haman in seinem Ego so angegriffen, dass er das komplette Volk Israel ausrotten will. Wir können sehen, schon immer in der Geschichte gab es eine Menge Hass und Dinge, die vor sich gehen, auch in der heutigen Zeit, richtig krass, aber es ist nichts Neues, hat es immer schon gegeben, auch zu biblischen Zeiten. Und Haman, der geht hin zum König und sagt ihm, hey, die Juden, die sind schwierig, die verbeugen sich nur vor Gott, die haben die höchste Autorität, Xerxes, bist nicht du, sondern deren Gott. Und die sind alle sehr, sehr reich. Das heißt, du bist schlau, wenn du sie alle töten lässt und ihr Reichtum dir holst, das wird dich zu einem richtig reichen Mann machen. Und ich habe mich so gefragt, so, wo kommt so ein Hass her, weil sich einer nicht verbeugen will oder nicht ordentlich Guten Morgen sagen will. Ich weiß, Männer und Frauen sind unterschiedlich, aber es scheint mir selbst für einen Mann maßlos zu sein, so darauf zu reagieren. Ich war mal in Frankreich und da hat mir niemand geholfen, den Weg zu finden oder ein Brötchen zu kaufen. Angeblich sprechen die kein Wort Englisch. Ich glaube denen das nicht. Auf jeden Fall war ich so wütend, dass ich gedacht habe, ich hätte so gern ihn mit meinem Baguette verprügelt. Aber dass so der Gedanke aufkommt, ich werde dein ganzes Volk vernichten, das ist irgendwie unverhältnismäßig, finde ich. Und deswegen, wobei ich habe mich mal gerecht tatsächlich, eigentlich darf ich das nicht sagen, aber jetzt ist schon zu spät. Es hat mich mal ein Franzose nach dem Weg gefragt und rate mal, wer dann kein Englisch konnte. Ja, auf jeden Fall hat sich, ja, nee, dafür klatschen wir nicht, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, okay. Auf jeden Fall bin ich dem nachgegangen. Was könnte denn dahinter stecken? Und tatsächlich gibt es eine sehr interessante Geschichte, die schon vor vielen Jahren davor passiert ist. Und zwar ist Haman eines der Nachkommen von dem König der Amalekiter Agag. Und dieses Volk, also die Amalekiter, die sollten von Saul komplett ausgerottet werden. Und Saul war ungehorsam, weil er der Stimme des Volkes dem Volk mehr gefallen wollte, als Gott gehorsam zu sein. Samuel ist gekommen und hat diesen König dann selber getötet. Und er ist ein Nachkomme von diesem Stamm. Und da kommt, denke ich, dann auch dieser unverhältnismäßige Hass her, wirklich ein ganzes Volk ausradieren zu wollen. Mordecai bekommt davon mit, dass der König sich hat umstimmen lassen oder von Hamans Plan überzeugt ist, die Juden zu töten und möchte gerne sein Volk retten. Also wendet er sich an Esther, um zu sagen, hey Esther, du musst was tun, du bist die Königin, ansonsten werden wir alle sterben. Und man könnte ja jetzt hier vermuten, oder jetzt sehen wir, und wie war Esther? Ist sie sofort mutig aufgesprungen und hat gesagt, du hast recht, lass uns was tun. Wir werden jetzt diesen 10-Punkte-Plan einhalten und dann werde ich mal zu ihm gehen und so richtig ihm meine Meinung geigen dazu, dass er einfach mein ganzes Volk auslöschen will. Aber er wusste ja gar nicht, dass sie zum Volk Israel gehörte. Und sie antwortet Mordekai und dabei kommt raus, Esther kann gar nicht so wirklich ihre Stimme erheben. Die Etikette vom Hof gibt das nicht her. In Esther 4, Vers 11 lesen wir, alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgendeiner in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss, es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Das heißt, sie war gar nicht so nah dran. Sie hat ihren Mann gerade 30 Tage nicht gesehen. Für sie gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen auch. Der König sitzt in seinem Hof und wenn jemand einfach kommt und mit ihm reden will und der hat da keinen Bock drauf, dann muss derjenige sterben. Außer wenn der König sich denkt, ja, das könnte doch ganz nett werden und er streckt ihm das goldene Zepter entgegen, dann darf die Person reinkommen und mit dem König sprechen. Und Esther sagt Mordekai, du, ich kann eigentlich nichts machen. Und Mordekai, der lässt nicht locker, sondern was er danach macht, ist wirklich streng mit Esther zu sprechen. Und zwar lesen wir in Esther 4, Vers 13, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Was? Ein Mann hat einer Frau einfach gesagt, was sie zu tun hat. Was ist das für ein toxischer Kerl? Ist ja, was die Gesellschaft ja jetzt gerade vielleicht sagen würde. Und ich möchte gerne an dieser Stelle auch tatsächlich mal eine Lanze für die Männer brechen, dass da, wo wir nicht gesunde Vorbilder als Frauen in der Gesellschaft haben, ist es auch so, dass die Männer gerade ganz schön beschnitten werden. Überall da, wo sie vielleicht mal stark auftreten oder in leitender Funktion auftreten oder autoritär auftreten, dass sofort die Wörter toxisch benutzt werden und wir müssen das Patriarchat stürzen. Und ich will euch sagen, liebe Männer, lasst das nicht mit euch machen. Lasst es nicht mit euch machen, sondern natürlich gibt es viele Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit, wo wir sehen können, dass es toxische Männer gegeben hat und dass Männer unterdrücken können. Aber das heißt nicht, dass wir alle in die gleiche Schublade stecken können. Es braucht wieder Männer, die aufstehen und stark sind und mutig sind und vorangehen, Verantwortung für ihre Familien übernehmen und somit gesunde Familien hervorbringen. Ja. Esther hätte das Volk Israel nicht gerettet, wenn Mordekai ihr nicht so deutliche Worte gesagt hätte. Er hat hier auch einen Anteil daran, dass das Volk Israel gerettet wird, weil er als Mann aufsteht und einer Frau sagt, was sie zu tun hat. Das müssen wir mal ganz, ganz klar so sehen, dass das auch mal richtig sein kann. Auch am Muttertag muss man sowas mal sagen. Dass das so sein kann. Ich habe das selber erlebt, in meiner Erziehung zum Beispiel. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein ziemlich ängstlicher Mensch gewesen als Kind und mein Vater, der hat das nicht durchgehen lassen. Ich musste vom Zehner springen. Er hat im Freibad gebrüllt. Wenn du jetzt nicht darunter springst, dann gehen wir zu Hause ins Badezimmer, was Codewort ist für Arschkirmes. Und deswegen bin ich gesprungen und alle hören das heutzutage und denken immer, Mia, deine Kindheit war ja furchtbar. Und ich sage, nein, ich habe meine Kindheit geliebt. Ich bin heute mutig und ein Abenteurer, weil mein Vater mich herausgefordert hat und weil er mich nicht dort gelassen hat, wo ich bin. Ich könnte jetzt rumheulen, was für ein strenger Vater er gewesen ist oder dankbar für den Mensch, aus dem er es mir gemacht hat und weil es mich stärker gemacht hat. Das ist, was in einer gesunden Ergänzung passiert zwischen Mann und Frau, dass wir uns ergänzen und die Männer, die Frauen befähigen, auch in ihre Bestimmung und in ihre Berufung hineinzukommen und sich die Frauen dieser Leitung unterordnen. Jetzt habe ich es gesagt. Ich darf das auch in meiner Ehe erleben. Wir hatten, also Juri ist so jemand, der haut nicht oft auf den Tisch, aber wenn, dann weiß ich, jetzt ist die Zeit zu folgen. Und so hatten wir letztes Jahr eine Situation, wo wir absolut unterschiedlicher Meinung waren in einer Erziehungssache. Und wo ich einfach gemerkt habe, okay, es ist jetzt richtig, mich ihm dort unterzuordnen und diesen Weg zu gehen. Und was soll ich euch sagen? Er hat recht gehabt. Es war für die Situation besser. Ich wollte meinem Baby zur Hilfe beiflüchten. Er sagt, dein Baby ist 16 Jahre alt und das lässt du jetzt mal sein. Und es war die richtige Entscheidung. Aber ich kann euch sagen, unsere Ehe ist überhaupt nicht geprägt von Unterdrückung. Das ist nämlich ein Unterschied, ob man jemanden unterdrückt oder ob ich ihm diesen Platz gebe und sage, ich ordne mich dir unter. Und da ganz nebenbei gesagt, liebe Frauen, Augen auf bei der Partnerwahl. Suche dir einen Mann, dem du dich unterordnen willst, weil er dich befähigt, in deine Bestimmung hineinzukommen, in deine Berufung hineinzuwachsen. Das ist, wie sich Gott das gedacht hat. Ja. Genauso auch bei Esther. Esther hätte ihr Volk nicht gerettet, wenn Mordecai hier nicht so deutliche Worte gefunden hätte, um zu sagen, pass auf, wenn du das nicht machst, wirst du selber auch untergehen. Und sie wird zum ersten Mal mutig. Deswegen, mutig sein ist ein Prozess. Und auch Männer können uns dorthin befähigen, mutig zu sein. Esther 4, Vers 16. Und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Sie ist jetzt on fire, sie will ihr Volk retten. Und der zweite Punkt heißt mutig sein, besonnen sein, weil man könnte jetzt erwarten, oder eine Mia Friesen würde jetzt erwarten, wenn ich jetzt so on fire bin und sogar bereit bin, mein Leben zu verlieren, was machen wir jetzt? Eine Sitzdemo, Plakate, Finger weg von meinem Volk oder irgendwie dorthin gehen und ihm jetzt mal meine Meinung sagen, was ich eigentlich davon halte. Aber wie geht Esther damit um? Mutig sein heißt nicht immer kopflos sein. Mutig sein heißt nicht immer impulsiv sein und laut sein, sondern mutig sein heißt auch besonnen zu sein. Esther macht Folgendes. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs. Dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron in seinem königlichen Haus saß, ihr merkt, es ist super wichtig, dass dieser König so dargestellt wird, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, jetzt kommt der spannende Moment, kommt das Zepter, ja oder nein, fand sie Gnade vor seinen Augen und er, der König, streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu, rührte die Spitze des Zepters an und da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte meines Königreichs. Das ist doch das, worauf wir gewartet haben, Esther. Er würde dir sogar die Hälfte von diesem heftig riesigen Königreich geben. Es ist ein Pups zu fragen, ob er bitte einfach nur dein Volk verschonen würde an dieser Stelle. Was fragst du? Frag nach dem Volk und nach einem neuen Kleid und nach einer neuen Küche obendrauf. Was macht Esther? Sie reagiert total besonnen. Sie kennt auch ihren Mann. Sie weiß, was ihm wichtig ist und dass Gehorsam ihm wichtig ist, dass Demut wichtig ist und die Art und Weise, wie sie überhaupt erst Königin geworden ist. Und Esther sprach, wenn es dem König gefällt, dann komme er heute Abend mit Haman zu dem Mahl, das ich ihm zubereitet habe. Sie will kochen. Für die Männer. Okay, kann ja jeder auch machen, wie er möchte. Ich sag mal so, ich hätte diese Waffe nicht gewählt und ich glaube auch, dass wenn ich für den König gekocht hätte, er mein Volk bestimmt nicht gerettet hätte danach. Okay, auf jeden Fall, Esther kann offensichtlich sehr gut kochen und der König und Haman, die kommen zu ihr nach Hause und beim zweiten Mal wünscht sie sich genau das Gleiche. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, was bittest du? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs? Es soll geschehen. Und da antwortete Esther und sprach, meine Bitte und mein Begehren ist, und so demütig wieder, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sich zubereiten will, dann will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Nochmal wird also gekocht und dekoriert und die Duftkerzen aufgestellt. Und ich stelle mir so das schönste Drei-Gänge-Menü vor, das sie nochmal für die beiden bereiten will, bevor sie ihr Anliegen vorträgt. An diesem Abend geht Haman ziemlich glücklich nach Hause. Er war sowieso schon mega stolz, dass er bei der Königin essen durfte. Und im Tor begegnet ihm Mordecai, der sich schon wieder nicht verbeugen will. Haman kriegt richtig schlechte Laune, obwohl er so einen schönen Abend gehabt hat bei der Königin und geht nach Hause und muss das mit seiner Familie besprechen, wie blöd er den Mordecai findet und dass es jetzt Zeit ist, dass er sterben muss. Und es wird ein Pfahl errichtet, ein zugespitzter Pfahl, auf dem er aufgeknüpft werden soll. Und Haman will am nächsten Tag zum König gehen und das durchsetzen. Der König, der kann aber an diesem Abend nicht schlafen, heißt es. Und ich glaube ja schon, dass es der Geist Gottes war, der ihn aufgeweckt hat und nicht in Frieden gelassen hat, sodass der König sich gedacht hat, was kann ich machen, wenn ich schlafen muss, wenn ich eigentlich richtig müde bin, was würde mir helfen beim Einschlafen? Ratet mal, was er gemacht hat. Er hat die Chroniken gelesen. Und kein Witz. Vielleicht hilft dir das auch mal, wenn du nicht schlafen kannst. In den Chroniken steht geschrieben, hey, der Mordecai, der hat mal dem König das Leben gerettet. Wisst ihr noch? Die Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Und der hat dafür keine Belohnung bekommen. Und der König denkt sich so, krass, das müssen wir eigentlich wirklich nochmal belohnen. Der hat mir das Leben gerettet. Morgen werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. In meiner Vorstellung kam dann der Friede Gottes über ihn und er ist eingeschlafen wie ein Baby, weil er dann wusste, was er am nächsten Tag zu tun hatte. Es ist so, Haman kommt zum König und will jetzt besprechen, Mordecai zu töten. Aber der König will auch mit Haman über etwas sprechen. Und über was, das sehen wir jetzt in Esther 6, Vers 6. Als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man mit dem Mann machen, den der König gerne ehren möchte? Und Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir? So peinlich, oder? So richtig, so ein Fremdscham-Moment, so Haman, tu das nicht. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Und Haman, der sieht seine Gelegenheit gekommen, über seinen großen Traum zu sprechen jetzt. Und Haman sprach zum König, für den Mann, den der König gerne ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem der König reitet und auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit der Mann bekleide, den der König gerne ehren möchte. Und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm her ausrufen lassen. So macht man es mit dem Mann, den der König gerne ehren möchte. Also, ja, schon ein bisschen weird, finde ich. So als, stell dir mal vor, du könntest jetzt hier dir irgendwas wünschen, mit dem du geehrt wirst. Und ehrlich, du willst ein Kleid vom König anziehen und auf seinem Pferd reiten und dann, dass jemand brüllt, so macht man das mit dem Mann. Aber gut, das ist nun mal, was Haman sich wünscht. Und da sprach der König zu Haman, eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit Mordecai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an nichts fehlen von allem, was du gesagt hast. Ja, in meiner Vorstellung hat Mordecai dieses Pferd auch noch führen müssen, weil es sollte ja von einem der krassesten Fürsten geführt werden. In meiner Vorstellung sitzt so Mordecai, so ein bisschen so ein dünner Lauchmann, sage ich mal so, mit einem viel zu großen Mantel, die Krone hängt so halb schief, weil die auch nicht so ganz passt und er sitzt so auf dem Pferd und vor ihm brüllt dann noch einer, Achtung, Achtung, so macht man das mit einem Mann, den der König gerne ehren will. Ich glaube, das war ihm auch voll unangenehm. Ich glaube nicht, dass er das genossen hat oder dass er diese Wertschätzung sich so gewünscht hätte. Und Haman, der hat sich wahrscheinlich gedacht, dieser Tag kann nicht noch schlimmer werden. So kann man sich irren, denn am Abend ist er wieder bei der Königin und es gibt wieder das ganze leckere Essen und dieses Mal rückt Esther raus und erzählt, was Sache ist und dass Haman diesen Plan geschmiedet hat, gegen ihr Volk. Und sie sagt, habe ich Gnade gefunden vor dir, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Der König, der ist natürlich richtig sauer. Und Haman wird an dem Pfosten aufgeknüpft, den er eigentlich für Mordekai hat machen lassen. Nun war es aber so, dass die Briefe schon rausgegangen sind mit dem Befehl, quasi die Juden töten zu lassen. Und so legt Esther nochmal einen nach und so kommen wir zum dritten Punkt. Mutig sein, lebe deine Bestimmung. Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans des Agagitas abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Und da stand Esther auf und trat vor den König. Und sie sprach, gefällt es dem König und habe ich Gnade vor ihm gefunden? Und hält es der König für richtig und bin ich ihm wohlgefällig, so soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans, des Sohnes Hamadatas, des Agagitas, widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, das mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wenn mein Geschlecht umkommt? Und da sprach der König zur Königin Esther und zu Mordekai, dem Juden, seht, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben und man hat ihn an das Holz gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. Und so schreibt nun im Namen des Königs betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs, denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Sie schreiben sogar jetzt im Auftrag des Königs diese Briefe, die rausgeschickt werden und das Volk Israel ist gerettet. Was für eine krasse Frau, oder? Wer von uns kann hier behaupten, er hätte schon mal sein ganzes Volk gerettet? Habe ich irgendwie so erwartet. Und wenn du so denkst manchmal, was habe ich schon zu geben? Was kann ich schon leisten? Und wir schauen uns eine Frau wie Esther an. Die war gehorsam, die war geduldig, sie war respektvoll und sie hat gekocht. Das waren tatsächlich die Waffen, die Gott ihr in die Hand gegeben hat, um ihr ganzes Volk zu retten. Und es beschämt mich dann manchmal, dass ich meine Talente oder mein Charakter oder mein Wesen als nicht gut genug empfinde und manchmal mich bei Gott auch beklage. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Was hast du mit mir vor? Und dass es mich sofort in eine Krise bringt, anstatt Gott zu vertrauen, das, was er mir gegeben hat, das ist genau richtig, um meine Aufgabe zu erfüllen, um mein Volk zu retten. Ich glaube, meine persönliche Meinung, dass die Talente, die Gott uns gegeben hat, ein Zeichen dafür sind, was Gott mit dir vorhat. Er ist kein grausamer Gott. Stellt euch vor, ein Kind würde geboren werden und es hätte nur einen Fuß. Und Gott würde sagen, deine Bestimmung ist Profifußballer sein. Und dann würde der Junge sagen, ja, aber ich habe doch nur einen Fuß. Und Gott würde sagen, ist egal, ist ja nicht mein Problem. Das ist nun mal, was deine Bestimmung ist. Ich glaube nicht an so einen Gott. Ich glaube, dass er einen Plan für uns hat, unser Ziel genau vor Augen hat und uns alles gegeben hat, was wir dafür brauchen. Wir haben diesen Punkt manchmal auch im Worship-Team, wenn Leute vorsingen und wir sagen, bestimmt kannst du was anderes richtig gut. Dass dann Leute schon gesagt haben, aber ich glaube, dass Gott mich dazu berufen hätte. Aber warum hat er dir dann die Stimme nicht dazu gegeben? Gott ist nicht grausam. Glaubst du, er möchte, dass du auf der Bühne stehst und wirklich nicht gut singen kannst, weil er das mal so bestimmt hat und vergessen hat, dir das Talent zu geben? Das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott hat sich bis ins kleinste Detail alles durchgedacht, was er dir gegeben hat. Aber manchmal passt das nicht zusammen mit dem, was wir uns vorstellen oder was wir uns wünschen. Und anstatt das zu sehen, was du in deiner Hand hast, was für ein Supertalent du hast, und wenn du das nehmen würdest, wie erfolgreich du wärst, auf einmal Erfüllung findest in den Aufgaben, weil du gut da drin bist, anstatt dich andauernd mit anderen zu messen und sich zu beschweren, warum kann ich das nicht, warum kann der das? Guck doch auf das, was du hast und was du kannst und leb in deiner Bestimmung, in dem Plan, was Gott für dich hat. Und ein kleiner... Und einen kleinen Sidekick noch ganz am Ende, damit möchte ich auch schließen. Für eine Zeit wie diese hat Gott dich auch geschaffen und hat Gott dich begabt und berufen. Und heute an Muttertag möchte ich auch nochmal zu allen Müttern sagen, Mutter zu sein ist eines der heftigsten Berufungen, die wir nur haben können. Wir leben in Zeiten, wo das nicht mehr so anerkannt wird und man sich fast schon schlecht fühlen muss, wo Frauen wirklich auch dorthin gebracht werden, zu sagen, Kinder kriegen ist so schlimm und es sind nur Nachteile und wie unfair, dass du dann das Kind kriegen musst und du musst dann zu Hause bleiben. Und ich kann euch sagen, egal was ich erleben durfte in meinem Leben, dass ich Pastorin werden durfte, dass ich in der Band sein durfte und alles das, was ich sehen darf, nichts ist für mich über meiner Berufung, eine Mutter zu sein. Diese drei Kinder, die ich großgezogen habe und zu Superhelden erzogen habe, die die Welt verändern werden. Wenn ich mal schon weg bin, dann habe ich was hinterlassen. Das ist das krasseste Privileg, Mutter sein zu dürfen. Ich darf mit ihnen zu Hause sein, während mein Mann arbeiten geht und uns zu versorgen. Das ist keine Strafe, es ist ein Privileg, eine Ehre, das so machen zu dürfen. Und genauso aber auch an alle Frauen, die sich entscheiden, Karriere zu machen. Auch Gott hat dir genau das gegeben, was du gebraucht hast für deinen Weg. Gott hat einen individuellen Plan mit jedem von uns. Und nichts ist besser oder schlechter oder wir sind nicht bessere Mütter oder schlechtere Mütter. Wir müssen aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern uns gegenseitig supporten, in unsere Bestimmung hineinzukommen und Hand in Hand miteinander zu gehen. Das war mir noch wichtig, am Ende zu sagen. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Und bevor ich gleich beten möchte, dir auch die Frage zu stellen, hey, was hat Gott dir gegeben? Gibt es Dinge, mit denen du unzufrieden bist und wo heute vielleicht auch der Heilige Geist dein Herz anrühren möchte und dir eine Dankbarkeit schenken möchte für die Gaben, die du hast, die du vielleicht gar nicht zu schätzen weißt? Vielleicht möchte der Heilige Geist heute an dein Herz klopfen und dich einladen, in diesen Bereichen sogar zu wachsen und Schritte zu gehen und sie einzubringen und damit zu dienen und Menschen zu erreichen, Reich Gottes zu bauen. Vielleicht möchte Gott heute dein Herz heilen von dieser Unzufriedenheit und diesem Frust, nicht anders zu sein, sondern zu sehen, wie wundervoll und einzigartig er dich geschaffen hat. Und dass du heute eine Entscheidung treffen kannst, dankbar zu sein für das, was Gott dir gegeben hat und das sogar zu nehmen und sogar zu einem Dienst zu machen. Da drin anderen Menschen zu dienen, das, was du hast, nicht für dich zu behalten, sondern andere zu inspirieren, zu Jesus zu führen, zu supporten. Ich liebe euer Motto, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber dass man deren Herzen sieht und was Gott mit ihnen und durch sie und mit ihnen machen will. Fantastisch! Mit dem, was du kannst, kannst du dazu beitragen. Und ich will da einfach für uns beten. Wer mag, darf gern seine Hände heben. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so fantastisch gemacht hast. Und für alle die, die hier im Raum manchmal so einen Frust haben oder so eine Unzufriedenheit, vielleicht auch sogar echt geplagt sind von Neid und auch Hass, das wollen wir brechen in Jesu Namen, sondern dass wirklich deine Stimme lauter sein wird als alles Zweifeln, als jede Unzufriedenheit. So wie du uns siehst, so wollen wir uns selber sehen. Und wir wollen das ergreifen, was du in uns hineingelegt hast und darin Schritte gehen und darin wirklich unser Leben investieren, dir zu dienen und einen Unterschied zu machen. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen hier heute Morgen, dass du ihn an die Hand nimmst und dass du ihn rufst heute Morgen bei seinem Namen, dass dein Heiliger Geist die Herzen anrührt und ruft und dass du die Verletzungen anrührst, die vielleicht auch geheilt werden müssen heute Morgen. Denn das kannst nur du tun, dass du Herzen da auch wieder heile machst und wir auch mutig werden können, an diese Schritte zu gehen, in unserer Bestimmung zu leben. Amen. Ich möchte ganz zum Schluss noch die Möglichkeit ergreifen, wenn jemand heute hier sein sollte oder auch im Livestream und du kennst Jesus noch gar nicht und du möchtest aber auch in deiner Bestimmung leben. Vielleicht kennst du diese Unzufriedenheit, dich zu fragen, wofür lebe ich überhaupt oder was ist der Sinn und Zweck des Lebens. Ich kann dir sagen, wenn du dieses Defizit in deinem Herzen spürst, ist es, weil du geschaffen wurdest, Gemeinschaft mit Gott zu haben und nicht in dieser Bestimmung lebst. Und du kannst diesen Schritt heute tun, weil Gott den Weg für dich frei gemacht hat, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, weil er am Sohn am Kreuz seinen eigenen Sohn hingegeben hat, damit du frei bist von Schuld und der Weg zum Vater frei ist und du kommen kannst, genauso wie du bist. Während alle Augen geschlossen sind, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich will Ja zu Jesus sagen, ich will diese Vergebung vom Kreuz und dass ich ohne schlechtes Gewissen, ohne Verdammnisgefühle leben kann, in der Bestimmung, zu der ich geschaffen wurde, nämlich ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, dafür will ich mich entscheiden, dann darfst du dich jetzt mit mir melden. Danke, ich habe die Hände gesehen, ihr dürft sie gerne wieder runternehmen und ich würde vorbeten und wir alle gemeinsam beten nach. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, damit ich frei sein kann und dass der Weg zum Vater frei ist und ich in Gemeinschaft mit ihm die Ewigkeit verbringen werde. Danke für deine Vergebung und dass deine Gnade jeden Tag neu ist und ich ein Kind Gottes sein darf. In Jesu Namen, Amen.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.